Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute wieder mit den lahmen Enten. Diesmal haben wir aber Mo und Bethlehem bei uns. Mo, wie geht's dir?
Scheiße geht's mir.
Was? Nein, warum das?
Ja, es gibt so einen deutschen Börsenberichterstatter aus den USA. Eine absolute Legende, ne, der für mich so eine Art Vorbild ist. Und diese Wall Street-Legende wollte für MSW auftreten und es wurden offiziell Fragen gesammelt. Und ich hatte auch eine sehr wichtige Frage an ihn, die sehr beliebt in der Community war. Und trotzdem hat der Moderator des MSW-Podcasts ihn nicht gefragt. Und ich würde jetzt gerne mal wissen,
nein,
warum? Moncella. Wo war meine Frage?
Der Podcast fängt damit an, dass mir eine Frage gestellt wird. Das kann auch nur mit dir passieren. Mo, ich hatte Angst, ich sag's dir, was ist. Ich hatte Angst, Markus Koch zu fragen, wie er sich die Arschhaare rasiert.
Mann.
Ich glaube,
aber er hat ja geantwortet.
Ich weiß, es ist...
Er hat ja, also ich habe ihn nochmal im Sub gefragt, da ist er ja unterwegs.
Ja.
Und dann hat er geantwortet, ja, mit dir gemeinsam. Also ich habe das als Einladung nach New York verstanden. Ja?
Absolut, ja. Absolut. Ja. Bethlehem, wie geht's denn dir?
Mir geht's gut. Ich war jetzt auch ein bisschen spontan unterwegs. Es ist gerade Sonntagabend und eigentlich wollte ich nüchtern in den Podcast gehen. Ist mir nicht ganz gelungen, aber jetzt hilft nichts. Gift 1, zweites Bier aufmachen.
Einfach weitermachen, immer weiter, immer drauf. Das ist der richtige Weg. Sehr, sehr geil.
Ganz genau.
Ich hab Bock auf euch. Ja, genau so. Ich hab Bock auf euch. Und zwar, natürlich sprechen wir über KI. Wir sprechen aber auch über klimafreundliche Papiere. Wir sprechen über Digitalisierung in Deutschland. Wir sprechen, ob Russland fick ist. Wir sprechen, ob Usbekistan und Kasachstan fick sind. Mo, deine Themen heute, ne? Wir sprechen natürlich zur aktuellen Situation im Klassenzimmer. Es geht um Flugtaxi. Und der letzte Punkt. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt machen sollen. Ich habe Angst. Warum Bayern besser ist als NRW?
Umgekehrt, okay. Ja.
Ich habe ein bisschen Angst. Okay, wir können hier aufhören. Eure letzten Worte bitte. Jungs, ich habe mega Bock. Lasst uns direkt starten mit der ersten wichtigen, sehr, sehr wichtigen Frage. Es gibt ja eigentlich gar kein anderes Thema aktuell. Die große KI-Debatte. Und wer wird unser nächster KI-Kanzler? Mo oder Löres? Wer will? Come on. Mo, vielleicht du? Ja? Vielleicht sagst du, Löres ist besser oder... Er hatte recht, oder ich weiß ja nicht.
Also, ich will mich ja bescheiden, also ich will mich ja gar nicht irgendwie hervorstellen oder so, aber, also, und mir geht's auch gar nicht darum, recht zu haben oder so, aber, also Löres hat ja schon hart verkackt, oder? Ich weiß, also ich möchte nur mal aus dem Podcast zitieren. Ich habe Nvidia auf dem Mittelweg gekauft, ich bin ein Nvidia-Bulle gewesen. Ich bin sie auf dem Mittelweg losgeworden, weil die Bewertung schon hoch war. Jetzt ist sie noch viel, viel höher. Ey, das heißt so einfach, er hat verkackt.
Ja, gut.
Also, das heißt er.
Ja, also, gut, aber fairerweise. Aber muss man fairerweise jetzt schon sagen, dass die letzten Earnings haben sie ja wieder brutal rasiert und die wurden halt knallhart abverkauft. Also 8% hoch, 8% runter, das war auch nicht so stark. Obwohl die Zahlen echt extrem stark waren. Also jetzt, wenn man es jetzt im Kontext mit dem letzten Podcast sieht, ist es nicht so geil jetzt nochmal gestiegen, muss man mal ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Ja. Und kann ja auch sein, dass sie nochmal
fallen. Wenn man den Sparplan erst bei $400 startet, ist auch schwierig. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben.
Ey, ich habe mit dem Sparplan, den ich gemacht habe, am Allzeithoch mehr gemacht als die meisten MSWler, glaube ich. Das heißt,
ja gut, jetzt kann natürlich sein.
5-Euro-Sparplan, den ich am Allzeithoch gestartet habe, ja. Nein, aber ja, das Ding ist, also was mir immer so fehlt, das habe ich immer wieder gesagt, auch so beim letzten Entenanruf, habe ich gesagt, mir fehlt so der Grund. Ja, der einzige Grund, den man liefert und die ganze Zeit wiederholt wird, ne, das ist, ja, die Bewertung ist viel zu hoch. Ich höre mir den Podcast mit Leuten an und denke mir, ja, jetzt kommt, der greift mich an, etc., so wurde das ja angekündigt. Was höre ich? Der sagt einfach nur, die Bewertung ist hoch. What the fuck, Alter? Wo ist das Argument, Mann?
Ich kann dir ein Argument nennen.
Ja.
Ich kann dir gerne ein Argument nennen. Also ich muss sagen, erstmal Disclaimer, ich habe mit den ersten brutalen Earnings-Zahlen, wo sie 20% gestiegen sind, ungefähr $5,000 in Puts verloren. Also ich habe da richtig in die Scheiße gelangt. Also ich bin da verbrannter Bär mit dem Video. Aber, und ein Argument jetzt für mich nochmal, es ist ja wirklich ein Milliardending und ja, die Bewertung ist hoch, aber du musst einfach sehen, die sind halt der Schaufel, also sie sagen immer, wir sind der Schaufelverkäufer, das stimmt aber genau genommen nicht, sondern sie verkaufen die Pläne für die Schaufeln. Also die geben die Aufträge, wie man Schaufeln baut sozusagen, an die Chiphersteller weiter. Und wenn man das Wachstum weiter, also es müsste jetzt schon das Chipwachstum, also das Volumen an Chips, das hergestellt wird global, auch krass mitwachsen, damit überhaupt diese Absatzmenge von Nvidia eben haltbar ist. Also die ist wieder immer in der Börse einfach gesagt, ja gut, es geht weiter, 80% Wachstum im Jahr, das kann schon sein, aber das ist mittlerweile so groß geworden, dass es schon irgendwie an die Grenze von dem Markt, von der Marktkapazität für Chips geht. Also wenn man sagt, die wachsen 5 Jahre so weiter, dann gibt es halt nicht so viele Chips, wie die verkaufen können, weil die gar nicht hergestellt werden können. Also wenn man es ganz weit denkt. Und das meine ich mit der hohen Bewertung, was mich stört, die können irgendwann gar nicht mehr das Volumen bestellen für Chips, was sie dann verkaufen müssen, um in 5 Jahren das Wachstum darzustellen, wie sie aktuell das prognostizieren.
Das also ist nicht das Alleinstellungsmerkmal, so ein bisschen vorhin wieder, dass die KI-Chips haben, die auch brutal teuer sind und da auch so eine Art Monopolstellung.
Genau, die haben auch eine brutale hohe Marge, 80% Marge, ist halt wie die Bogen verkaufen.
Ja, vor den Quartalszahlen haben die ganz viele davon an die Adaba verkauft. Die kosten, glaube ich, 40.000 Dollar pro Stück oder so und die Adaba haben Tausende gekauft. Ne? Saudi-Arabien etc.
Ja, das ist für mich ein Argument nochmal dagegen, ein Video tatsächlich. Bitte? Weil die haben aktuell ihre Umsatzzahlen so krass gepusht mit chinesischen Verkäufen, mit arabischen Verkäufen. Und wenn da irgendwie eine Scheiße geht und dann sagt der Amerikaner, nee, mach die nicht mehr, ist halt das sofort weg. Also das sind, die haben jetzt schon auch wirklich die letzten Umsatzsachen von den Quartalen so vorgezogen und so gepusht. Also ob das nachhaltig ist, was die Umsatzsteigerungen machen, ist, steht für mich schon ein großes Fragezeichen dahinter.
Warum aber soll gesagt, das nicht nachhaltig sein?
Ich habe aktuell keine Position.
Ja, aber das sind ja KI-Chips. Also das ist ja etwas, was Zukunft hat. Das wird ja gebraucht. Die Technologie, die wir haben, Autos, überall in Computer etc., die muss immer besser werden und dafür brauchen wir bessere Chips. Und wenn Nvidia das anbietet, verstehe ich nicht. Also warum soll das keine nachhaltige Entwicklung sein?
Weil wenn die Margen so hoch sind, Player einsteigen wie, da kommt der Amazon daher, kauft Intel und sagt, so, wir machen jetzt selber KI-Chips. Also wenn die Margen so fucking hoch sind, wie sie aktuell sind für Nvidia, gibt es dann noch keine Konkurrenz. Also nicht heute, nicht morgen, aber die Bewertung ist ja so, die haben aktuell einen Umsatz, eine Umsatzbewertung von, ich glaube, 50 oder 60, also 60 Umsätze, was die im Jahr machen, ist die Bewertung. Also die müssen 50 Jahre einen Umsatz, musst du zahlen, dass du die Aktie heute kaufst. Ja. Das ist halt der Punkt. Also können sie diesen Wert von heute halten? Das ist für mich die Frage.
Ja, heute geht das ja. Und es sieht gerade nicht so aus, als ob es eine ernsthafte, also Konkurrenz im KI-Bereich gibt. Und von daher frage ich mich, ja, also es ist ja quasi, also gerade der günstigste Zeitpunkt und ganze Zeit davon auszugehen, nee, die Bewertung ist nicht gerechtfertigt etc., also da fehlt mir so ein bisschen. Also es gibt auch dieses Zitat, was wir auch im Podcast mit Markus Koch hatten, das fand ich auch eigentlich, von Bill Gates ist das.
Nein,
von Bill Gates. Der meinte irgendwie, also so Technologie, vor allem solche Technologie, ist am Anfang so ein bisschen overhyped und langfristig aber unterschätzt. Ne? Also ich sag ja gar nicht, dass das Nvidia überhaupt gar nicht hoch bewertet ist oder so. KGV etc. ist ja klar. Ne? Es stellt sich halt mir nur die Frage, warum versucht man, also wie so ein Prophet, ne, also im letzten Podcast mit Lördes, wie so ein Prophet zu sagen, ja, das muss fallen, das wird's mal. Nein, das muss nicht fallen. Also, bitte?
Das stimme ich dir voll zu. Ich würde sagen, also wenn man den Vergleich von Markus Koch heranzieht, und den finde ich sehr gut, dass man sagt, das ist die Atombombe, die einschlägt und es ist eben der Hype, der jetzt da ist. Ich glaube, jetzt kauft man gerade den Rauch von der Atombombe, den kauft man gerade, wenn man jetzt einsteigt. Aber das kann man halt nicht sagen. Und klar, man kann, also wenn man sagt, es muss fallen, muss es nicht, an der Börse muss gar nichts fallen. Der S&P 500 wird wahrscheinlich nie wieder die 2000 Punkte erreichen. Das werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Und ich meine nur, aktuell, glaube ich, ist einfach viel Fantasie im Kurs drin, die wahrscheinlich gar nicht so realistisch ist. Und wenn man sagt, es muss fallen, macht nur Sinn, wenn man eine Short-Position eingenommen hat auf die Bude. Und wie gesagt, es ist, also ich stelle mich nicht mehr dagegen. Also ich habe mir da brutal die Finger verbrannt mit der Aktie. Ich gönne da jedem alle seine Gewinne. Aber ich muss schon sagen, ich finde es trotzdem, also wir sind schon in dieser Aktie schon in luftigen Höhen. Aber es kann auch gut sein, dass es nie wieder runterkommt.
Aber so ähnlich wie bei Tesla oder so, wo das auch ständig versucht wurde, von Shortsellern den Kurs runterzudrücken. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Auch bei Tesla lange Zeit. Ne? Und ich fand auch diesen Vergleich mit Wasserstoffaktien, also den Lördes da angestellt hat, also mit dem Hype, den es damals um die Wasserstoffaktien gab, total, also verzerrt. Also bei Wasserstoff ist es ja wirklich völlig was anderes. Also da gab es keine richtigen Verkäufe, der wirtschaftliche Nutzen war noch nicht so da. Also Wasserstoff ist viel weiter entfernt als das, was wir mit KI schon anfangen können. Und es stimmt auch nicht, dass KI jetzt dieses Jahr oder so irgendwie ganz, also ja, das Thema kam dieses Jahr auf, aber es wurde ja schon früher genutzt. Es gab ja auch Algorithmen etc. schon viel früher. Also wenn man sich Studien anschaut etc., beginnen die ja schon bei 2012, wo man Unternehmen gefragt wird, ob sie künstliche Intelligenz etc. nutzen können. Und jetzt aktuell haben wir die Situation, wo das quasi der Öffentlichkeit so ein bisschen auch zugänglich gemacht wurde, wo in der Öffentlichkeit das auch gefördert wird oder durch die Öffentlichkeit, die sich auch zunehmend für dieses Thema interessiert, das bereits einen Nutzen hat. Und also deswegen denke ich, also kann man das gar nicht vergleichen. So.
Ich stimme dir in dem Punkt absolut zu, dass der Wasserstoffvergleich absolut hinkt, und ich glaube auch, KI ist gekommen, um zu bleiben. Das ist für mich ja keine Frage. Aber im Fall Nvidia geht es ja um, die verkaufen GPUs, das ist ja ein Teil der Lösung für KI, und es gibt mehr als einen einzigen GPU-Hersteller. Es ist nicht nur Nvidia alleine, klar, die sind aktuell die Besten und sind auch, haben einen großen Vorsprung, aber ich frage mich halt nur, können die das Umsatzwachstum, den Umsatz und den Gewinn in der Form halten? Also wird es nicht früher oder später doch Konkurrenten geben, die da einsteigen?
Ja. Das ist für mich das ist auch die elementare Frage. Ne? Also es geht natürlich um Gottes Willen. Lörres hat das ja auch gesagt. Es ging bei ihm ja auch niemals darum, dass er denkt, KI ist nicht die Zukunft. Er sieht das immer ein. Er hat halt wirklich nur spezifisch gesagt, okay, Nvidia.
Er hat gesagt,
okay,
das dauert Jahrzehnte. Der hat vor Jahrzehnten geredet, sogar im Plural.
Das ist natürlich was.
Also,
vielleicht muss ich mir nochmal anhören.
Also für mich ist das so, als ob gerade der Motor, der wurde vorher schon entwickelt, ne? Jetzt ist er der Öffentlichkeit bekannt geworden, der Automotor, und dann kommt Lördes und sagt, ich glaube noch an das Pferd. Also so war das für mich, der Podcast.
man muss jetzt aber fairerweise auch sagen, Bethlehem ist natürlich nicht Lörres, und wir sollten vielleicht gar nicht so viel jetzt darüber sprechen, weil der gute Mann auch nicht da ist.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht machen wir mal echt ein Streitgespräch zwischen dir und Lörres.
Ja, ich habe nichts gegen, also das war jetzt nur eine Antwort auf den Podcast. Ne? Also nicht falsch verstehen, Lörres, ich liebe dich.
Ja. Die Frage war ja auch, Mo oder Lörres absichtlich so gestellt. Ich habe tatsächlich die Frage auch davor den lahmen Enten gestellt, und die Antwort darauf war eine ganz andere bei euch. Es war keine Diskussion, sondern alle haben... haben Mo gesagt. Das hat mich traurig
beleidigt.
Gemacht,
weil ich mag alles. Ja, aber das Argument von Schlachtschinken finde ich eigentlich auch wirklich gut. Also, dass er sagt, es könnte noch andere Anbieter geben. Vor allem, wenn man die hohen Gewinnmargen von Nvidia sieht. Die ziehen ja die Leute richtig ab wahrscheinlich damit. Ne, mit den teuren KI-Produkten. Und aktuell können die es auch machen. Die Frage ist, wenn so ein Pionier vorne weggeht, behält er diese Station, also behält er diesen Platz nicht oder verliert ihr den tatsächlich? Und das finde ich tatsächlich als Risiko, muss man das berücksichtigen. Ja. Das will ich schon so. Ja.
Und ich finde, es hat sich auch ein bisschen im Kurs jetzt gezeigt, dass ich finde, die Reaktion vom Markt auf die Earnings hat jetzt schon ein bisschen suggeriert, das ist natürlich meine Interpretation, aber die haben einen Gewinn, also die Schätzung auf das Quartal, 10 Milliarden Dollar Umsatz, was brutal gut ist. Viel, viel besser als alle andere. Und dann haben die einfach 12 Milliarden gemacht. Und der Markt hat diese Kerze einfach krass verkauft, weil es anscheinend der Markt nicht glaubt, dass es nachhaltig ist. Also das ist so, wie ich es interpretiert
habe. Ja, da ist auch so ein Gerücht rumgegangen. Geht irgendwie so ein Cloud-Anbieter, der Kredite in Millionenhöhe für Chips von Nvidia aufnimmt. Und Nvidia hat ja genau in diesem Bereich, also Datacenter, den Umsatz um diese Summe geschlagen. So. Und das ging auch als Gerücht rum, so, dass da irgendwie so ein bisschen getrickst wurde. Deswegen, aber weiß ich nicht. Also, das ist so ein typisches Heckenverhalten. Ja. Also jetzt ohne verschwörungstheoretisch zu werden, aber so ein Gerücht, ich meine, in Millionenhöhe, das sind ja auch Peanuts eigentlich, aber weiß ich nicht. Ne? Also das, aber sowas geht halt dann auch schnell rum in solchen Situationen. Da sieht man, Shortseller, es gibt sicherlich sehr viele Shortseller, die gerade Interesse haben, in Nvidia auch den Kurs wieder unten zu sehen.
Meinst du, die trauen sich? Meinst du, die trauen sich daran? Also, ich meine, Bethlehem hat es ja gerade schon gesagt. Also, er hat sich daran die Finger verbrannt, ne? Markus Koch hat gesagt, er lässt da die Finger davon, auch wenn er glaubt, es fällt. Irgendwie habe ich das Gefühl so, viele, also, nicht viele, aber man hört immer von mehr Leuten, die halt sagen, es ist überwertet oder wie auch immer und der Kurs muss eigentlich sinken. Aber wirklich Positionen aufbauen tut jetzt keiner mehr nach dem, was passiert ist. Ne? Also ich hoffe auch, dass Schlachtschinken da wahrscheinlich jetzt die Finger davon lassen würde. Weil, das ist halt schon echt riskant, da Short zu gehen gerade. Ne?
hat mich richtig gefickt, ja. Also wie gesagt, also das finde ich aber wie im Schön an der Börse, man kann ja sagen, was man will, wenn man es dann auch tut, was man macht, hat man sofort immer ein Ergebnis. Muss mit seiner Meinung auch mit Realität irgendwo leben.
Du, man kann dir nicht vorwerfen, dass du nicht dein Geld dahin getan hast, wo dein Mund ist. Ja, von daher, also schweres, also wie gesagt, ich bin halt da komplett die Finger raus, um ehrlich zu sein, weil ich finde das einfach für ein Unternehmen mit der Market Cap, boah, da passiert mir einfach zu viel gerade. Aber vielleicht wird es ja das Apple der KI, wer weiß, ja?
Kann sein. Alles möglich, ja. Wie gesagt, ich habe keine Position an, ich glaube auch an KI absolut. Trotzdem eben, mir hat die Reaktion auf die Quartalszahlen nicht gefallen und ich würde jetzt auch aktuell also nicht long gehen bei Nvidia, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Mo, letzte Worte zu Nvidia?
Nee. Also, ja, es tut mir für die, also ich finde, das kommt ein bisschen falsch rüber, ich mache mich lustig, also die Verluste haben, klar, ne, und so, klar. Also wirklich, also sind, habe ich absolut Verständnis für und auch Chancen und das gehört alles dazu. So. Und es gibt Verkäufer und Käufer halt, ne? Aber ja.
Das sind die Spielregeln, auf die wir uns alle eingelassen haben. Ich meine, mal gewinnt man, mal verliert man, wenn man nicht, weißt, also klar, es ist halt, es tut weh. Also ich kenne das auch, ja, ich habe auch schon verzockt, ja, wer nicht, um Gottes Willen, wir sind auf Bauerstraßenwetten, immerhin, ja, also es tut unheimlich weh, aber man muss abschütteln, weitermachen.
Das ist tatsächlich ganz absurd, als ich den Verlust hatte mit Nvidia, ich habe es irgendwie fast befreiend gefunden, als die Position von 5.000 auf 0 ist. Weil dann ist das Geld halt weg. Dann ist es auch erledigt.
Ja, ja. Das ist aber ein gutes Mindset. Ja,
schon bitter, ja. Ich habe es aber tatsächlich, also ich kann es auch gerne, ich habe das gar nicht gepostet, den großen Verlust. Also mir schon ein bisschen, es hat ein bisschen am Stolz geknabbert natürlich. Aber ja, sitze ich jetzt drauf.
Du, ich meine,
klar. Ist auch egal. Wir können gerne zum nächsten Thema gehen.
Lass. Ich wollte auch gar nicht so groß drauf rumreiten, um ehrlich zu sein, aber es ist natürlich, es tut weh. Man muss weitermachen und der gute Battle macht weiter und wir machen weiter mit der nächsten Frage tatsächlich. Und zwar geht es jetzt darum, warum klimafreundliche Papiere nicht abgehen. Mo, was? Was ist da los?
Das wollte ich euch fragen. Du hast das als Thema begriffen, das war nur meine Frage an euch.
Okay, ich kann sagen, ich bin noch... Ich habe nicht nur ein Zockerdepot, ich habe auch ein anderes Depot, wo ich ein bisschen konservativer bin. Und da ist immer noch dieser Global Clean Energy ETF.
Den habe ich auch.
Und da bin ich aktuell schon schwerer Taschenhalter. Ich weiß gar nicht, habe ich gleich bei 9 oder 10 Euro was gekauft und jetzt sind sie wieder bei 8. Also die sind schon ein bisschen gefallen.
Geht mir.
Also wo Klimawandelbekämpfung, wo Geld verdient.
Ja. Ja, also, ja, ich habe auch diesen Clean, also genau den gleichen ETF, das ist ja der Klassiker. So, sind ja auch viele bekannte so Unternehmen aus der Solarbranche und so Windenergieunternehmen. Und ich finde ja auch Einzelaktie wäre, also ich habe das eigentlich gemacht, weil ich dachte immer, Einzelaktie ist halt ein enormes Risiko. Ja, bei manchen sieht man so ein heftiges Fiasko, also vor allem in dem Bereich. Aber mit dem ETF bin ich auch total im Minus, also 18% oder so, ist meine schlechteste Position in meinem Portfolio.
Aber Mo, es heißt nicht, nur weil es ein ETF ist, dass du kein Risiko mehr hast, verdammt.
Ja, was soll ich machen,
okay, da habe ich schon Einzelaktien.
Ja?
Aber Mo, ich muss sagen, eine Sache, die mich mega geärgert hat. Ich habe mal den ETF genauer reingeschaut. Weißt du, was mal lange Zeit die größte Position im ETF war? Plug fucking Power.
Echt? Krass.
Ja. Nein, ernsthaft?
Ja, da ist richtig viel Wasserstoff drin. Und ich wollte den ganzen verkaufen. Und das Problem war dann, da war ich schon unter meinen Einstiegskursen. Da war ich so, nee, ich verkaufe, wenn ich im Gewinn bin. Und seitdem bin ich nie wieder in Gewinn gekommen.
Nein, fuck.
Aktuell ist es First Solar. Ey,
sowas ist aber auch immer asozial.
Ja, aber.
Okay.
Ja, das...
Nee, ist kein geiler ETF, muss ich ehrlich sagen, leider. Also der hat 30 Positionen und ein Drittel ist ungefähr Wasserstoff. Also eigentlich schon ziemlich konzentriert und ziemlich Rotz. Also würde ich nicht empfehlen.
Ja. Nee, allein, ja, aber auch diese...
Wollen wir mal eine...
Ja?
Okay. Mo, wollen wir eine E-Mail an Finanzfluss schreiben? Wir haben gehört, ETFs, hallo, wo sind meine Gewinne? Ich habe nicht das Video zu Ende angeguckt.
Die wurden 7% versprochen.
Die wurden 7% versprochen. Ich habe ETFs gehört, ich habe einen ETF gekauft. Was ist los? Ja, das wäre eigentlich schon mal geil.
Dann macht ihr mir Vorschlag, warum Themen ETFs auch ein Risiko haben. Das will ich aber nicht hören.
Eben, ich habe verstanden, ETFs sind sicheres Geld, verdammt. Ja. Was passiert hier? Ja.
Nee, aber...
Fuck, okay.
Wo ist der KI-Produced ETF?
Ja. Ey, da gibt's doch Tausende, wie Sand am Meer bestimmt, oder? Ja, also KI-ETFs aktuell.
Ganz ehrlich, es muss doch, wie viele AI-ETFs muss es geben?
Da ja, ist, oder?
Zwei Positionen drin.
Ja, wahrscheinlich. Oder da ist dann Nvidia und das Hedge Intel. Genau. Vielleicht sollen wir einfach einen Fonds aufmachen. Einfach, wir nennen KI-Fonds und wir hauen einfach Nvidia und Intel rein und irgendeins davon wird schon ziehen. Das wäre wahrscheinlich echt gar nicht mal so dumm halt, weil es muss halt, irgendwas muss halt ziehen.
Einer muss es machen, ja.
Eben, ja. Ich meine, es ist, die Finishline, die Zielgerade ist klar, man weiß halt vielleicht noch nicht zu 100%, wer da durchgeht, aber man weiß, dass halt jemand irgendwann durchgehen wird. Ja, weil ich denke, KI ist halt echt nicht wegzudenken. Von daher, ja. Aber eigentlich geht es gerade um klimafreundliche Papiere. Wollen wir einfach nur über KI reden? Wir löschen alle Fragen und wir machen nur eine Frage, die fängt ab 2 Minuten an. KI, ja, nein.
KI, ja oder ja?
Ja. KI, long or long.
Genau. Hey, wusstet ihr, dass Deutschland mal führend in der Solarbranche war? Also international auch.
Ja, wusste ich.
Und das war so vor der Finanzkrise. Da hatte ich zum ersten Mal so irgendwie Börse und so gehört, weil mein Vater da irgendwie investiert war. Und der hatte halt viele Einzelwerte aus der Solarbranche aus Deutschland. Und boah, diese
Schott Solar.
Keine Ahnung, was es da gab. Also viele sind insolvent gegangen, glaube ich. Und der hat durch die Finanzkrise unglaublich viel verloren an der Börse. Also deswegen hatte ich so, war Börse lange Tabu bei uns in der Familie. Weil er halt viel Kohle verloren hatte. Also ich hatte sogar weniger Taschengeld und so bekommen in der Zeit. Es war schon heftig.
Ernsthaft?
Ja.
Es hat sich direkt auf dich ausgewirkt.
Ja,
fuck.
Also mein Vater, ihr wollt nicht wissen, wie der...
Dann doch der Kommunist, oder wie?
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, danach, ich finde das...
Also nach der Finanzkrise.
Ich habe weniger Taschengeld bekommen. Also hoch die...
Das Wort... Genossen.
Weniger Taschengeld, ich werfe mit Steinen auf Polizei.
Dieses Haus ist unbesetzt.
Oh Mann, Jungs, Alter. Hey, wir machen uns gerade wieder überall Feinde, ich merke schon. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen verantwortungslos, weil ich kenne die Zeiten auch sehr gut, Mo. Ich war damals nicht darin investiert, aber es wurde halt damals richtig hardcore auch überall gepusht. Ne? Klimafreundlich hinher, man muss jetzt da einsteigen, alle wollten da irgendwie einsteigen, alle wollten da irgendwie Geld drin haben und so weiter. Also ich glaube, das ging damals tatsächlich wie heute halt auch noch sehr, sehr vielen Leuten so. Und ich glaube, es ist einfach gefährlich, irgendwas zu behaupten, dass das wird auf jeden Fall steigen. Ja, jetzt auch jetzt bei Nvidia bezogen oder auf alles eigentlich. Ja. Brä, wenn einer weiß, dass etwas steigen wird, dann sagt das dir auch nicht. Dann, nee. Weißt du, wie ich meine? Also.
Ja. Nee.
Ja, gut, ich meine, wenn man glaubt, dass, ich meine, wenn ich sage, S&P 500 steigt, den kannst du nicht bewegen. Also, wenn es eine Aktie ist, wo ich sage, den kann ich bewegen, ja. Das ist keinen Sinn, das zu verraten. Aber eigentlich kann man schon sagen, was man kauft.
Ja. Grundlegend, ja, aber damals war es halt echt so, ich glaube, SolarWorld und ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Also, es gab echt viele so solche Buden halt. Und das war echt asozial, was damals passiert ist. Also, ich kann da so einen Mo-Vater echt verstehen.
Also ich persönlich, meine Eltern haben richtig viel Geld verloren mit diesem Hypovereinsbank-Immo-Fonds, der auch einer der wenigen, der zwangsliquidiert wurde in Deutschland. Das war ja 2008, 2009, hat die Hypovereinsbank, war kurz vor der Insolvenz. Die haben dann, nicht Insolvenz, aber die haben halt so einen Fonds aufgelegt, der ungefähr ein All-In mit Hebel war in diesen CDO-Swaps oder wie es ist in den USA. Und das wurde auch, da wurden Privatanleger brutal gefickt. Mhm. Meine Eltern auch, das weiß ich noch. Aber wie hoch der Betrag ist, der verloren wurde, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube richtig viel.
Ja, krass, ey.
Oh fuck.
Ja. Ja, aber also eigentlich ist da sogar so eine Sache passiert, wo Schlachtschäden meinte, das könnte auch bei Nvidia passieren. Die Solarbranche wurde ja von China quasi, also es kam ja chinesische Unternehmen dann auf diese Konkurrenzsituation war auch in Deutschland also nicht erträglich, weil die halt viel günstiger produzieren können. Das ist ja auch das Problem, das ich auch bei vielen nachhaltigen Unternehmen aus dem Westen so sehe. Also sobald China da etwas macht, es ist ja im Endeffekt günstiger.
Ja. Ruf aus an den Jinko-Mann.
Jinko-Mann würde sagen, kaufen. Ich glaube tatsächlich, also die Schwierigkeit ist ja, ich meine, eine gute Aktie, die man 2009 hätte kaufen können, wäre Infineon gewesen. Ich glaube, es war damals ein Penny-Stock mit so 40 Cent und die sind es bei 30 Euro. Deutscher Chip-Hersteller. Aber der ganze Punkt mit den Chips ist ja eben das. welche Transistorweiten kann man schaffen. Also das ist die ganz große Kunst, ist ja im Endeffekt, dass man diese ganz, ganz kleinen Transistoren da drauf kriegt, weil, ich sag mal, so ein Geschirrspülmaschinen-Chip, die waren jetzt auch knapp, aber die zu bauen ist, ich will nicht sagen trivial, aber eigentlich relativ einfach, diese 1-Dollar-Chips. Aber eben was Apple verbaut, diese 2M-Ultra-Chips oder diese ganz, ganz kleinen, da bist du ja in der Größenordnung 5 Nanometer. Das kann man, also das mal, ich will jetzt ein bisschen technisch nerdig werden, aber ich finde es ein ganz spannender Fakt. Wenn du sagst, ich will nur 5 Nanometer große Sachen zeichnen oder darstellen, brauche ich ja Licht, das nochmal kleiner ist als 5 Nanometer. Um sich das vorzustellen, ist es ja so, sichtbares Licht hat eine Wellenlänge von 600 bis, also so 300 bis 700 Nanometer. 700 ist rot, 300 ist blau, ganz grob. Das heißt, eine Lichtwelle vom blauen Licht ist 3 Nanometer groß. Das heißt, ich kann damit nicht mal mehr mit so einem blauen Laser diese feinen Strukturen zeichnen. Das heißt, ich brauche dann schon Röntgenstrahlen, die dann so klein werden, also umso höher die Wellenlänge, umso höher die Energie, umso kleiner die Wellenlänge. Ich brauche dann schon Röntgenstrahlen, um ganz hoch fein diese kleinen Strukturen hinzuätzen in diesen Chips. Und das ist der ganz große, das ist eben der ganz große Punkt. Deswegen sind so Firmen wie ASML schwer zu ersetzen, weil die haben halt die Maschinen, die herstellen können. Und deswegen, glaube ich, ist auch Taiwan für China so relevant, weil dort die Anlagen stehen, die eben diese ganz, ganz feinen oder besten Chips herstellen können. Und auch wenn jetzt, selbst wenn China jetzt die Anlagen bekäme von ASML, bräuchten die selbst noch 5 bis 10 Jahre, bis die auf dem Stand sind, dass sie das Zeug bauen können. Also diese Anlagen zu haben, dass die laufen, ist eigentlich das ganze Asset. Also meiner Meinung nach zumindest.
Mhm. Verstehe, okay.
Ja, also...
Also ich tue mir einfach einen kleinen, also wenn es noch Fragen gibt, kann ich nachfragen, aber ist, ich weiß nicht, ob ich es halbwegs verständlich erklärt habe. Aber im Endeffekt, diese kleinen Strukturen darstellen zu können, ist wirklich technisch extrem aufwendig.
Diese Standorte, die sie zum Beispiel jetzt in Europa oder in den USA aufbauen, da werden ja tatsächlich die hochspezialisierten Chips, die du gerade da erwähnt hast, die werden ja bleiben tatsächlich in Taiwan. Aber den Rest können die verlagern halt in den Westen etc. Und das machen die halt aktuell. Soweit ich das verstehen darf.
Ja, die USA ballert da 280 Milliarden Dollar rein in den Chips Act, dass sie die Anlagen in die USA reinschicken. Ja. Also die Amerikaner haben aktuell eine Wirtschaftspolitik wie China eigentlich, dass sie da einfach Geld reinbuttern, bis es läuft.
Mhm. Okay.
Aber China ist ewig, oder? Das ist schon das nächste Thema.
Nein, tatsächlich das nächste Thema, aber das können wir direkt ansprechen, weil die Überleitung war gerade einfach nur hervorragend von euch. Und zwar, das nächste Thema ist tatsächlich Digitalisierung in Deutschland. Und ich würde da mal gerne eure Meinung dazu hören. Gerne mit wer auch immer von euch anfangen möchte zu dem Thema. Nicht alle auf einmal.
Ich glaube, ich kann der gute Kopf sein, weil ich hatte jetzt wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ich habe jetzt, also bei Bayern ist jetzt dann Wahl am 8. Oktober und ich habe jetzt einen Brief bekommen für die Wahlbenachrichtigung und ich habe mir gedacht, naja, mach's Briefwahl. Aber ich habe geschaut, also da, wo ich wählen soll, das ist ungefähr 400 Meter Fußläufig von mir entfernt. Ich dachte mir, nee, beantragst du Briefwahl? Und habe ich online beantragt. Dann kam direkt eine Meldung, dauert 10 bis 14 Tage, bis der Brief kommt. Und der ist am nächsten Tag gekommen, also direkt am Tag drauf. Und das fand ich schon ganz gut, dass es dann online wirklich mega easy ging. Einfach Name, Anschrift eingefügt und sagt, boom, nächsten Tag ist jetzt der Briefwahl da bei mir. Briefwahlunterlagen sind jetzt bei mir da. Das ist ganz gut.
Ja,
also das ist echt geil.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich vorangeht, also was die Ämter angeht, bei uns auch die Ämter, digitale Termine vergeben etc., aber auch vor allem auch Schulen, finde ich. Also es wird immer so viel gemeckert, aber tatsächlich bewegt sich langsam was und das sehen auch einige Leute nicht so. Aber zum Beispiel in unseren...
Ich glaube, mein Eindruck ist, dass so viel an einzelnen Personen hängt. Wenn da irgend so ein alter Chef noch drin ist, der nur Fax haben will, dann kann das so eine Behörde schon ganz lange ganz gut lähmen, aber wenn die Boomer jetzt mal in Rente gehen, kann schon sein, dass da wirklich noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber es gibt halt viele Alte, die noch so ein System klammern, die sie halt vor 20 Jahren halt gemacht haben.
Ja, nee, es gibt aber noch so einen Grund, der auch für Deutschland ja, also das stimmt ja schon, dass wir und ich weiß nicht, ob das Moncella in einem Podcast war oder so, irgendjemand meinte, also wenn man das zum Beispiel mit anderen Ländern vergleicht, wie, keine Ahnung, Kasachstan etc., wo es vorher eigentlich gar nicht so eine richtige Infrastruktur gab, oder also nicht gibt und dann, konnte man da halt was Neues ganz gut aufbauen. Ja, also und dann Digitalisierung etc., das geht dann viel schneller. Das war im Podcast, glaube ich, mit Fresh. Und bei uns zum Beispiel in Deutschland, ne, bevor wir Glasfaser, Lehnkotte etc., also vorher, ne, Kohl, also Helmut Kohl etc., die haben ja viel in Kupferkabel damals investiert. Und da gibt es halt bestimmte Interessenvertreter, die auch halt diese Margen etc. halten wollen und auch kein Interesse haben, so vielleicht unbedingt, dass da was Neues kommt. Und oder halt das Bestehende zu verändern, ist halt dann schwieriger.
Ja, das ist genau das, was du sagst. Ja, ja, genau. Das ist, und das, das verstehen tatsächlich viele Leute leider nicht, aber es ist super schwer. Also es ist ja wie beim Gebäude, ne? Wenn du jetzt ein Gebäude, das schon dasteht, modernisieren möchtest, boah, heftig. Heftige Aufgabe. Stattdessen wäre es einfacher, es abzureißen und Neues hinzubauen. Ja, bei viel, und das ist halt auch das Thema halt, ja. Es ist halt nun mal so, dass wir sehr lange Zeit und heute, by the way, auch noch meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung, was Digitalisierung angeht, echt in der Steinzeit teilweise noch leben. Aber dafür, dass wir halt echt viel ändern müssen, passiert das echt langsam schon. Also ich merke es auch. Also jetzt auch Wahlschein hier in Hessen, ja. Er kam auch hin, habe ich den QR-Code eingescannt, habe meine Daten eingegeben und die Briefwahlunterlagen kommen halt, ja. Und das war halt auch schon cool, weil ich hab zuerst nur überflogen, habe gelesen, ich muss jetzt irgendwas ausfüllen und dann per Brief zurückschicken, dass ich die Briefwahlunterlagen will. Aber dann habe ich halt einen Satz weitergelesen und da stand, oder scan diesen QR-Code ein und mach's einfach darüber. Mhm. Und tatsächlich davor bei der Wahl, das war irgendwie Frankfurt-Wahl oder so, da wurde er dann irgendwie nochmal neu gewählt und ich war davor schon im Briefwahlregister eingetragen und die haben dann automatisch für die nächste Wahl mich wieder, also ich war schon drin, ich musste es nicht nochmal machen. Das ist auch cool.
Ich habe ein Problem noch mit der Briefwahl und zwar der Wahlomat in Bayern funktioniert das in 2 Wochen. Also ich habe damit gerechnet, dass ich dann zum Wahlomat-Launch die Briefwahlunterlagen habe, jetzt sind sie zu früh da.
Der zeigt doch eh nur CDU.
Jetzt war das Amt schneller.
Der zeigt doch eh nur CSU an bei euch.
Ja. Ein Riesenfeld und der Rest ist ganz, ganz klein gedruckt. Ja, ja, aber ein lustiges Ding, also noch das Thema so Altlasten oder so Digitalisierungsstau. Ich habe jetzt so einen Podcast gehört, eben von auch von diesen Leuten von OMR, dieser Deep Dive zum Thema diese Samba-Brüder, diese die Jamba-Gründer, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht. Und 2000 wurden diese UMTS-Sachen versteigert, diese UMTS-Lizenzen deutschlandweit. Und das war anscheinend, also die haben sich so reingehabt, das war genau zu dieser 2000er-Blase, dass die 100 Milliarden Mark gezahlt wurden für diese Lizenzen. Und die ganzen Mobilfunkanbieter haben sich halt so verspekuliert, dass dann der ganze Mobilfunk in Deutschland fucking teuer wurde, weil die halt das Geld reinholen mussten. Also mit so einer Verspekulierung von den Mobilfunkanbietern, das hat echt dazu geführt, dass nachhaltig Mobilfunk in Deutschland fucking teuer ist und der Netzausbau nicht so schnell stattgefunden hat, weil das Geld einfach weg war. Die haben das Geld wird einfach da falsch alloziert. Und diese Altlasten haben wir auch lange Zeit noch, ich merke es jetzt noch, wenn ich mit dem Regionalzug nach Hause fahre, da ist die Hälfte ungefähr kein Netz, weil die Netzausbaugelder dann eben falsch ausgegeben wurden für die Lizenzen, die dann nicht mehr so wertvoll waren, wie wir alle gemeint haben.
Interessantes Thema, ja. Ich glaube ja auch, da wurde viel falsch gemacht, paar Mal vielleicht in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich sehe auch tatsächlich viel, viel Gutes, was jetzt passiert letztes Jahr. Also geil, dass wir da alle die gleiche Meinung haben.
Wenn die Leute merken, dass es halt wirklich notwendig ist, wenn man eben merkt, dass ChatGPT plötzlich, ich sag mal, so gut arbeitet wie ein besoffener Praktikant, dann merken die Leute plötzlich, Moment mal, ich muss mich doch ein bisschen bewegen.
Aber nicht nur das, ich glaube der größte Treiber von Digitalisierung in Deutschland und in deutschen Unternehmen war halt einfach Corona am Ende des Tages. Auf einmal musst du digital sein, auf einmal muss Homeoffice gehen oder du kannst halt gar nicht arbeiten. Also ich glaube, viele waren da, so vor allem im Mittelstand, waren da irgendwie vor der Entscheidung, okay, entweder meine Arbeiter haben jetzt frei, keine Ahnung, ja, oder ich mach den mal Teams, ja.
Ja. Das hat schon was Gutes gehabt. Das war halt die Digitalisierung mit der Blechstange.
Genau so.
Also ein Problem, das wir auch haben, so immer noch, wir haben irgendwie zu viel Datenschutzbeauftragte im Land. Also so selbsternannte Datenschutzbeauftragte, die glauben so, ja, keine Ahnung. Also das ist immer, so auch an Schulen und so, immer, also man macht da was und dann werden immer Bedenken geäußert und also das ist so zweitrangig, weißt du? Und das hält einen auch auf. Und auch in Deutschland, also ich denke, es gibt viele Gesetze etc., die auch so ein bisschen hinderlich sind, wenn es darum geht, Digitalisierung voranzutreiben. Ja? Und wo man sich dann auf Datenschutz etc. Also die Ämter könnten ja eigentlich einen Zugang zu allen Daten haben. Haben sie halt nicht. Weil es halt diesen Datenschutz etc. gibt. Gut, auf der einen Seite, ne, ist es ja auch schön, wenn bestimmte Sachen geschützt werden, aber auf der anderen Seite müssen wir fucking vorankommen. So. Das ist halt so das Problem.
Das ist Das ist ein großes Problem hier. Deswegen ging ja auch damals vieles nicht durch, was irgendwie während Corona-Zeiten irgendwie Zulagen vom Staat betroffen hat. Irgendwie, dass man da nicht einfach mal 1.000 Euro an jeden ausschütten kann oder so. Ja. Sondern jetzt dann halt irgendwie über die Steuer oder irgendwie über, also für Selbstständige über Online-Formulare machen musste oder dann der Arbeitgeber, der irgendwie eine Inflationsprämie zahlen darf oder so. Während in den USA irgendwie ein Kumpel von mir ist Musiker dort, der war dann während Corona in Deutschland. Der kam nach Corona zurück, ist da irgendwie hingegangen, hat auf sein Bankkonto geguckt bei der Bank of America, hatte irgendwie über 5.000 US-Dollar da, ja? Weil die ihm halt einfach wegen Corona und wegen irgendeinem Ausfall halt einfach Geld geschickt haben und der musste halt gar nichts machen. Ja. Sondern die hatten halt einfach die Daten und, ja.
Da kann ich zwei lustige Beispiele, und zwar erstens von mir, eine aus dem Nachbardorf, wo ich ursprünglich herkomme, die war vor 20 Jahren in den USA, hat die gearbeitet, hat eine Green Card, die hat auf ihr Konto das Stimulus-Paket auch bekommen von den Amerikanern, also weil die noch diesen Green Card hatte, also die hat diese 2.000 Dollar was bekommen, was es da gab. Mhm. Und dann Negativbeispiel für Deutschland, meine Eltern, das sind landwirtschaftliche Betriebe, haben die Corona-Steuerhilfe, die sie bekommen haben, mussten sie versteuern und haben sie bis heute nicht bekommen. Also die sind noch offen, aber sie müssen schon Steuern drauf zahlen.
Okay.
Ey, das ist, also das halt ist auch so ein Ding, Negativbeispiel. Ne? Das ist ein Negativbeispiel.
Ja. Das ist halt auch so ein Ding. Also wir haben jetzt, also ich weiß, Datenschutz ist ein wichtiges Thema und so weiter, aber ich glaube, bei ein paar Punkten sind wir halt einfach noch viel zu bürokratisch unterwegs halt. Und ich weiß, Bürokratie hat irgendwo auch seinen Platz, es ist irgendwo eine Struktur und man braucht es auch. Aber ich finde, wir übertreiben in vielen Punkten, was die Bürokratie angeht, übertreiben wir halt einfach maßlos. Ne? Das ist halt echt, also mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ja, wie man so schön sagt. Also
da läufst du bei mir offene Türen ein. Ich muss auch sagen, viele Gesetze sind halt eben so geschrieben, dass sie nicht allgemeingültig offen formuliert sind, sondern teilweise so Micromanagement mit reinnehmen in die Gesetzestexte, was nur dazu führt, dass einfach ein riesen Aufwand entsteht, wo keiner was davon hat. Aber weil irgendwie die Hundezüchterlobby aus Dachsenhausen meint, sie will doch einen Vorteil haben, gibt es dann eben einen Paragraph, wo dann drinsteht, aber wenn der Douglas Dachsenhausen Seppel heißt, dann gibt es aber da eine Steuerausnahme und solche Sachen. Also das ist halt die Sache, das ist halt so komplex geschrieben, weil teilweise da Interessen reingeflossen sind, wo jetzt allgemein nicht davon profitiert. Leider.
Ja. Ja, du musst ja auch Anwälte irgendwo beschäftigen am Ende des Tages, ne? Die müssen ja auch was tun.
Ja, zum Thema Datenschutz, es gibt auch Anwälte, die extra so Werbung machen dafür, dass man, wenn man Webseiten findet von kleinen Anbietern, von am besten noch so kleine KMUs, dass man die dann datenschutztechnisch ficken kann und dann bekommt man von denen so ein Angebot und die übernehmen das Mandat für dich und damit kannst du ein bisschen Schadensersatz von denen ausfordern. Also das ist schon pervers.
Das automatisiert machen. Ich habe das Gefühl, das ist so, seitdem es Internet in Deutschland gibt. Ich hatte damals mit, ich weiß nicht, 14, eine Homepage gemacht, ja, irgend so eine scheiß Homepage mit Microsoft Frontpage, ja, die habe ich dann irgendwie einfach online genommen und das war halt irgendwie so ein blödes Ding, hallo, mein Name ist Monchella, irgend so ein Scheiß, ja, die gibt es nicht mehr, versucht gar nicht danach zu suchen. Ja, und da war genau richtig, da war kein Impressum da. Und ich habe dann, irgendeiner hat dann irgendwie beim Domain-Anbieter einen Anwalt angerufen und hat mir eine Abmahnung geschickt. Und ich habe mir gedacht, Bruder, du siehst doch, ich bin fucking 14, das ist eine scheiß Microsoft Frontpage-Seite halt, ja. Und aber ja, ich hatte kein Impressum da drauf. Oh mein Gott. Und ich, ja, das ist krank. Wie er da überhaupt auf diese Seite gekommen hat, ja, da hätte ich ihm vielleicht lieber eine Anzeige schicken sollen, dass er da irgendwelche Seiten von 14-jährigen Jungs da irgendwie sucht.
Was für Fotos hattest du da drauf?
Ja, keine Fotos, aber halt so klassisch, wie damals die Seiten aussehen, mit so Text, der von oben nach unten fliegt und so. Solche wilden Sachen wurden damals gemacht.
Mit den Effekten, wenn die Maus sich bewegt. Das war geil.
Die Maus ändert sich, ja genau, sowas. Und da hat mir halt echt ein Ding geschickt. Halt. Da hat irgendwie meine E-Mail über den Domain-Anbieter herausgefunden und hat mir, das war jetzt keine Abmahnung, aber irgendwie so ein Brief und irgendwie so, wollte dann eine Zahlung dann auch haben und so weiter. Ich hab dann halt mal kurz irgendwie mit dem Anwalt gesprochen, hat gemeint, ja, beachte den einfach nicht. Hab ich auch nicht gemacht, aber ich sag mal so, ich glaube, was das Thema angeht, ist es teilweise hier echt scheiße, ja. Ich hab einen Kumpel, der arbeitet bei einem kleinen mittelständischen Betrieb, die haben Teams eingeführt, ja. Der hat Homeoffice, der hat Teams. Und er hat gesagt, er sieht es gar nicht ein, in Teams seinen Status offen zu legen, weil, jetzt haltet euch fest, sitzt ihr gut. Mhm. Sitzt ihr gut?
Ja, schon.
Er hat gesagt, er will seinen Status in Teams, also dass man sieht, ob er online ist oder nicht, nicht festlegen. Nicht, weil er Angst hat, dass der Arbeitgeber halt einfach guckt, ob er jetzt arbeitet oder nicht, sondern weil da anscheinend auch Externe darauf zugreifen können, die bei ihm bei der Firma übrigens angestellt sind und dadurch sehen können, wann er zu Hause ist und wann nicht. Und ich habe mir gedacht, so, was?
Oh.
Also, Was zum Fick? Also, warum sollte ein Externer, der bei deiner Firma angestellt ist, sich dafür interessieren, wann du zu Hause bist? Denkst du, der bricht jetzt da ein, oder was? Denkst du irgendwie, die Berater von McKinsey, die gucken in deinen Teamstatus und wenn du irgendwie offline bist, dann brechen sie ein und klauen, was weiß ich, dein Fernseher?
Bei meinem Crush würde ich das irgendwie machen. 700 kaputt herkommen. Wenn du die stalken willst, dann ja, wann ist sie zu Hause? Aha. Ich stehe dann vor dem Fenster.
Also schon ab.
Ja, nein. Also es ist, ja.
Ja, aber sowas gibt es halt wie Sand am Meer, solche Geschichten. Aber Bress, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Es hat überhaupt gar keine Überleitung. Aber warum auch immer, Mo wollte es unbedingt in die Themen mit aufnehmen. Und ich hoffe, dass er jetzt dazu was erzählen kann, Mo. Und zwar, ist Russland jetzt fick?
Oh Mann, nein, ey. Das war, ja.
Kann ich was dazu erzählen?
Also Mo stellt die Fragen und Bethlehem antwortet. Warum bin ich überhaupt noch da?
Ja, aber vielleicht...
Gerne, wer will.
Vielleicht versuchen wir ein bisschen so Kapitalmarktbezug einzubeziehen, weil das ist ja schon ein sehr politisches Thema.
Bitte.
Also ich will da irgendwie mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber ich will zuerst Schlachtschicken das Wort übergeben, wenn der da schon was dazu sagen will.
Gerne, also ich kann es... ja, ich habe dazu relativ viele Videos verfolgt. Also ich sage ein heißes Thema, weil... Es war ja so, als der Krieg losging, ist der Rubel ja krass gecrashed und kurz darauf ist er ganz stark gestiegen. Also der Rubel stand ja in zwei Wochen nach dem Einmarschstab stärker da als davor. Und das gab ja vor allem, ja, ich sag mal, diktatorische Maßnahmen, dass man nicht mehr Dollar wechseln durfte. Also da wurde ja im Endeffekt alles gefeuert, was man feuern durfte. Ich glaube sogar mittlerweile ist der Leitzins in Russland bei 30%. Also die haben jetzt wirklich das brutal einfach durchgezogen mit aller Gewalt, dass der Rubel im Endeffekt an Wert hält und Leute, in den Propagandamedien kann man auch immer, boah, unser Rubel ist geil, schaut her und so und wir halten das alles hoch. Mittlerweile ist der Rubel stark gefallen. Wir sind jetzt unter dem Vorkriegsniveau, so ungefähr 40%, 50% ist das gestürzte Rubel auf den Dollar. Und hängt natürlich auch eigentlich stark mit Öl zusammen, aber die russische Kriegswirtschaft lebt ja immer vom Öl. Also da gibt es so ein super Video, ich weiß nicht, ob ich es auch unter dem Podcast verlinken kann, aber das sieht man immer, wenn der Dollarpreis von Öl über 100 Dollar war, so ungefähr über 90 Dollar war, hat Russland Kriege geführt. Also Georgien, Tschetschenien, war immer notwendig, dass das Öl über 100 Dollar ist, weil damit kannst du halt, ohne dass es die Zivilbevölkerung merkt, aus den Ölerlösen mehr oder weniger den Krieg finanzieren. Und durch diese Preiscap von diesen 60 Dollar, die halt halbwegs funktioniert hat, mittlerweile ist der russische Ölpreis wieder über 60 Dollar, aber nur geringfügig, konnte man schon effektiv viel Geld rausziehen aus dem russischen Kriegsunternehmen unterfangen. Und es werden sogar mittlerweile ein bisschen Sozialleistungen, was ich so gehört habe, in Russland gestrichen. Also sie werden weniger Geld bekommen und so. Ist nicht so populär, aber das Geld ist nicht so frei verfügbar, wie es teilweise gewünscht ist. Lustigerweise, diese Sanktionen, was wirtschaftliche Güter angeht, scheinen nicht so effektiv zu sein, weil eben über Kasachstan und andere Länder, die wo sie gut befreundet sind, der Schwarzmarkt sehr gut funktioniert. Also mit einem kleinen Premium kannst du eigentlich fast noch alles kaufen in Russland. Teuer wird es nur wirklich bei Hightech, aber das haben sie davor schon seit 2014 schwer bekommen eigentlich. Also meine Meinung zu Russland, Fick, ja, langsam wird es so. Vor allem das Schlimme ist ja das, also ganz ehrlich, dieser Krieg, was in der Ukraine passiert, ist nicht für die Ukraine ein Desaster, sondern auch für Russland ganz, ganz großes, weil Russland hat auch ein demografisches Problem und jetzt werden da junge Männer verheizt. Für nichts und wieder nichts. Also da sind ja schon geschätzt 100.000 gestorben, 50.000 verletzt, russische Männer. Und von diesem Bevölkerungs... Also die haben jetzt, Russland hat auch ein Arbeitnehmerproblem, dass sie zu wenige haben. Und jetzt Leute mit 25 da sinnlos in die Gräben sterben lassen, macht es auf jeden Fall nicht besser. Also dieser Krieg wird Russland auf jeden Fall extrem, also langfristig extrem viel kosten und eigentlich nicht mehr hochkommen lassen. Also man muss ehrlich sagen, was der Putin da mit Russland macht, ist, wenn man ein russischer Patriot ist, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also das Land wird nachhaltig zerstört mit so diesen Aktionen.
Haben die meisten Patrioten, die Krieg geführt haben, tatsächlich das Land, das eigene Land im Endeffekt. Ne, ja. Die sind ja das beste Beispiel. Aber ja. Ich glaube,
braucht man nicht reden, klar, aber...
Mit Prigozhins Tod, glaube ich auch so irgendwie, also da findet ja so ein... Also eigentlich ist das ja belegt, dass dann so ein richtiger innerer Zersetzungsprozess beginnt. Also,
das sehe ich gar nicht so stark.
Siehst du nicht so stark?
Ich sehe das eher so... Der Putin hat jetzt auch die zwei größten russischen Müllblogger festgenommen, die ein bisschen Opposition sind. Ich sehe eher, dass es diktatorisch stärker wird. Also Prigozhin war der Einzige, der ein bisschen Opposition gemacht hat. Es gab ja um den rum diesen Club der Patrioten, die alle noch rechter sind, also noch mehr den Krieg wollen, noch nationalistischer sind. Und das war die einzig funktionierende Opposition in Russland. Und die wurde jetzt mit dem Tod von Prigozhin und seinen anderen Kumpels da zerstört. Plus eben die Müllblogger, die jetzt gefangen genommen wurden. Putin ist eher dabei, eher zu schauen, wer ist loyal und hält so seinen Klick, seine Clique zusammen. Ich meine, dass Shoigu und der andere Mensch da in Russland im Militärministerium keinen guten Job macht, ist klar. Aber es ist halt Putin einfach egal, weil die sind loyal.
Ja, wobei das auch die Kriegszeit der Clique auch so ein bisschen war. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das meine ich ja mit der Zersetzung. Also diese Ultranationalisten etc., die Krim-Annexion etc. waren hier überall dabei und haben das ja gefördert. Und auch die Wagner-Gruppe, ja. Das
stimmt, aber jetzt hat Putin gemerkt, die werden gefährlich und jetzt wurden sie ausgeschaltet. Und jetzt läuft es weiter.
Das finde ich, also das, deswegen meinte ich ja, das ist so der Anfang, so der innere Zersetzung, habe ich das Gefühl. Also weil du erschlägst eigentlich die eigenen Leute, die zu dir stehen. Prigozhin hat, glaube ich, bis zum Ende eigentlich auch an Putin geglaubt.
Er hat an sich um Putin geglaubt, aber Putin hat ihn schnell fallen lassen. Putin hat schon prinzipiell diesen Ansatz, immer zu schauen, dass keiner zu mächtig wird und versucht, die Leute mit verschiedenen Interessen, also sagen wir mal, dass es dann zwei Militärs oder drei Militärs gibt, die quasi konkurrieren und versucht, in seinem korrupten System ein bisschen Wettbewerb zu erzeugen, dass keiner zu mächtig wird. Und Prigozhin hat sich ja halt aus dem Fenster gelehnt und hat im Endeffekt jetzt die Strafe bekommen. Also als der Putin meiner Meinung nach das Wort Verräter benutzt hat, war für mich klar, dass der Prigozhin sterben wird. Also, aber ich glaube, es ist gar nicht Zersetzung in dem Sinn, sondern eher Putin ist dabei, seine Macht zu konsolidieren. Also Prigozhin hat gezeigt, er ist doch nicht so mächtig, Putin. Er ist nicht der ausgeforderte Anführer. Er marschiert von Rostow nach Moskau und will seine Reform durchsetzen. Aber im Endeffekt hat Putin jetzt nur dafür gesorgt, dass er wirklich die absolute Macht hat. Also wie gesagt, die Opposition wird noch stärker bekämpft, hält sein Zeug noch stärker zusammen, Zensur und so weiter, und Russland steigt noch stärker. Im Endeffekt, es wird einfach immer eine stärkere eine Diktatur. Also ich würde sagen, das war vorher, ist jetzt eine autokratisches System. Wurde noch stärker autokratisch und jetzt mittlerweile geht schon eher Richtung Diktatur immer stärker. Also ich bin da sehr, also für Russland sehe ich aktuell sehr schwarz. Also die Wirtschaft, ob die fick ist, die war schon immer ein bisschen fick und die Russen sind sehr, sehr leidensfähig. Und ich glaube, Putin testet jetzt aus, wie viel die Russen leiden können mit seiner aktuellen Politik.
Ja, es ist hart halt, ne? Du hast ja gerade schon angesprochen halt, also dass da junge Männer ihr Leben lassen müssen auf beiden Seiten, ist natürlich Verluste, was die Länder spüren werden. Das sind Menschen, die sind jung halt, ja. Die könnten was viel Besseres mit ihrer Zeit machen, als sich gegenseitig die Birne wegzuschließen halt. Ich glaube, das ist ein sehr perverses Spiel, was da getrieben wird. Das ist sehr hart. Über Kapitalmarktbezug müssen wir, finde ich, meiner Meinung nach gar nicht so groß sprechen, weil weiß ich gar nicht, ist die russische Börse überhaupt aktuell offen? Kann man da überhaupt investieren? Ist da irgendwas, um irgendwo Kapitalmarkt zu suchen? Ich glaube, da geht gar nichts, also, oder?
Da müsste man Kabaro fragen, der ist ja unser obskurer Kapitalmarktexperte. Ich glaube, man kann als russischer Staatsbürger schon aktuell noch handeln wieder, aber es ist halt extrem schwer geworden, als Ausländer irgendwas zu machen oder so. Und das ist ja auch... Ja. Ich hatte Mini-Positionen in Norilsk Nickel, die wurde ja auch sofort vom Handel ausgesetzt und ich habe sie nicht mehr verkauft, bevor es vorbei war. Also da habe ich auch einen Totalverlust. Ja. Klein zumindest. Aber nee, ich meine jetzt, vielleicht zum Kapitalmarktbezug. Ich habe eine ganz wilde Anleihe gesehen. Also es gibt eine Dollaranleihe von der Ukraine für ein halbes Jahr. Also verzinst eben Dollar in Staatsanleihe 17% in Dollar. Also okay. Wenn man glaubt, dass das Land auch nicht existiert, kann man sich 17% Staatsanleihen kaufen. Okay. Aber Mindesteinlage 100.000 Dollar.
Ja, das geht doch.
Also nicht mit Kleingeld, bitte.
Genau. Okay, krass, okay.
Ja aber, also, was ja auch einen Bezug dazu hat oder halt sehr abhängig ist von den Entwicklungen in Russland, glaube ich, sind ja die Rüstungsaktien, die auch zum Beispiel Rheinmetall oder so hoch bewertet
sind. Stimmt,
ja. Und also Rüstungsunternehmen allgemein sind ja sehr von der Politik abhängig. Ich weiß nicht, vor allem, also wenn der Krieg zu Ende...
Ja klar, da kommen halt die Aufträge rein, ist ja klar. Ne?
Ja, aber genau, und oft war es in der Geschichte so, ne, nach jedem Krieg gab es so eine große Sehnsucht nach Frieden so und kein größeres Sicherheitsbedürfnis. Und ich glaube schon, dass wenn dieser Krieg irgendwie so ein langsames Ende nehmen würde, dass diese Unternehmen, also wie Rheinmetall etc., also vom Kurs her fallen würden. Denke ich.
Da bin ich aber long, das wäre schlecht. Ja.
aber ich denke, das würde passieren, weil viele haben ja investiert, gerade in der Zeit, als der Krieg angefangen hat. Und ich denke, da sind halt viele auch drin, deswegen, die das verkaufen würden, sobald der Krieg zu Ende geht. Und die würden ja, Weil, und dann würde ja auch wahrscheinlich in Russland wahrscheinlich ein absolutes Chaos herrschen, wenn der Krieg verloren geht. Russland würde keine geopolitische Gefahr mehr darstellen. Und warum sollte Rheinmetall dann noch so hoch bewertet sein?
Ja, Russland würde ja der Juniorpartner von China werden und China ist dann das Feindbild. Also ich glaube, das ist schon ein Feindbild,
ja,
nicht
zu ja, gibt. Wobei, ja, wobei, ja, nee, also ja, klar, das gibt es immer. Aber die Frage ist, also inwiefern stellen sie Risiko dar? Und wie wird, ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, tatsächlich, was da gerade passiert ist, hat, glaube ich, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa allgemein ein paar Leute aufwachen lassen in der Hinsicht, dass sie sich nicht mehr zu 100% sicher fühlen, auch in Europa. Und dass viele dann gedacht haben, okay, es war vielleicht doch nicht so klug, unser Militär irgendwie über Jahrzehnte hinweg quasi tot zu sparen, sondern wir sollten vielleicht, falls was passiert, irgendwie auch Möglichkeiten haben, irgendwie uns zu schützen oder so. Und ich glaube,
Genau das werden die vergessen.
Ja, sag mal. Also ich glaube, dadurch hat das... Ja, das wird vergessen.
Die werden vergessen, natürlich. Das wird dann keine Rolle mehr spielen. Irgendwann kommen andere Themen. Dann kommt wieder der Klimawandel etc. Und dann ist das Ganze vergessen mit dem Sicherheitsbedürfnis in der Öffentlichkeit.
Ich glaube aber tatsächlich, was du nicht unterschätzen darfst, was noch dazu kommt, wenn es die deutsche Rüstung in der Ukraine gut performt, werden auch die Auftragsbücher aus dem Ausland nicht leer sein. Also wenn jetzt, ich meine, es sind auch schon ein paar Leopardenpanzer jetzt zerstört worden, aber prinzipiell diese Panzerhaubitze 2000, was das Artilleriegeschütze ist, was da von der Rheinmetall hergestellt wird, das hat sich herausgestellt, Rheinmetall fertigt das Kanonenrohr und sagt, okay, wir garantieren für 3000 Schuss, solange geht es quasi gut, danach muss man das quasi einmal reparieren lassen. Die Ukrainer haben das halt nicht gemacht, die haben halt bis 10.000 Schuss, teilweise also über 300% hat dieses Kanonenrohr besser performt, als versprochen wurde. Und wenn du halt sagst, hey, schaut her, wir bauen hier die besten Artilleriegeschütze überhaupt, dann kann man auch wirklich, also dann sagen auch viele, okay, wieso sollen wir jetzt als die Niederlande zum Beispiel selber sowas entwickeln und kaufen es nicht aus Deutschland einfach. Also ich glaube schon, dass der prinzipiell so blöd klingt, aber für viele Rüstungsunternehmen dieser Einsatz, der da passiert, erstmal viel wert ist, weil es natürlich praktische Erfahrungen sind, die da, was da passiert, und dann kann man eben sehen, wie gut das Zeug funktioniert und nicht funktioniert. Weil ich meine auch so Sachen wie das, was ich persönlich mich immer umtreibt, ist aktuell, ist am Anfang war die Frage ja groß, wird es eine Atomauseinandersetzung geben oder nicht? Und es hat sich herausgestellt, dass die Russen ja nur einen Bruchteil ihrer Luftwaffe in einem sinnvollen Einsatz, Status haben. Also da wurde einfach viel gespart, wurde auch nicht so gewartet im Endeffekt. Also wurden die Maschinen nicht gut hergerichtet. Und so eine Atomwaffe zu unterhalten ist voll fucking teuer. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Russen nur einen Bruchteil ihrer Atomwaffen wahrscheinlich im Einsatz bereit hätten. Und vermutlich auch nur die Amerikaner. Das hältst du ja nur vor, um eben drohen zu können, aber idealerweise willst du es ja nicht einsetzen. Also ich weiß gar nicht, ob die Russen so performant wären, was Atomwaffen angeht. Ich meine, klar, eine reicht, blöd gesagt, aber ob die jetzt wirklich 2000 oder 4000 oder was die Claimen an Geschützen, an Gefechtsköpfen haben, die funktionieren, gute Frage.
Ja, das habe ich auch gehört, aber man will es ja auch nicht drauf ankommen lassen. Ja.
Ja, es ist halt tatsächlich bisschen so das Problem halt, ne? Ich meine, wir sind ein Kapitalmarkt-Podcast, klar, wir müssen auch über geopolitische Sachen sprechen und die mit einem Kapitalmarktbezug sehen, aber es ist halt eigentlich ein hartes Thema, weil es geht halt echt um Menschenleben, es ist halt echt pervers, aber es ist halt echt schwer, finde ich. Also ich bin da komplett raus, also ich bin weder in Rheinmetall noch in irgendeiner allgemein in der Rüstungsindustrie, hab natürlich jetzt deswegen auch extrem die Gains verpasst, muss man auch fairerweise sagen, ne? Also ganz, als es damals losgegangen ist, wenn man, ich sag mal so, jeder hat meine Nachrichten gesehen, okay, was ist der größte Rüstungsexporteur in Deutschland, okay, Rheinmetall, okay, rein in die Olga und dann mal gucken, was passiert, war gar nicht mal so eine schlechte Investmentstrategie.
Ja, ich ärgere mich bis heute von mir, ein Professor hat eine Vorlesung gehalten und hat die Aktie Hensoldt empfohlen. Also ich habe noch nie eine Vorlesung gehabt, wo ein Professor eine Aktie empfiehlt, aber der hat es gemacht. Und das ist so ein Radarhersteller, ein Rüstungsradarhersteller. Aus Ulm kommt die ursprünglich und haben jetzt auch in München so eine Art, ich will nicht sagen Filiale, aber so einen zweiten Standort aufgemacht. Okay. Und die sind auch richtig krass gestiegen. Also die sind, IPO war so 10 Euro oder 12, dann sind sie ein bisschen gefallen. Und dann, ich habe auch gesehen, es gibt bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz, die dieser Ischinger oder wie der heißt, ausrichtet. Und ich habe dann auf Trade Republic in dieser News-Funktion gesehen, dass dieser Ischinger selber da ein paar hunderttausend Euro in diese Aktie reinhaut. Dachte mir, ja gut, muss auch mal ein bisschen rein. Der hat ja viel zu viel raus. Aber die sind jetzt von 10 auf, ich glaube, 30, 40 Euro hochgeschossen mit der ganzen Aktion.
Okay.
Aber krass. Ja, wie gesagt, also ich meine, der Krieg, ich würde sagen, also Ich finde Krieg schrecklich, ich würde mir wünschen, dass es vorbei ist. Ich habe damit über Rheinmetall Geld verdient, ja, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem, ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, weil ich kenne auch
deutsche Flüchtlinge
jetzt hier. Und ich finde es extrem traurig, was da zerstört wird. Und vor allem, es ist halt so sinnlos, weil da schickst du so 18-jährige Russen in so einen Hinterhof von, sag mal, wo es aussieht wie bei ihrer Oma auch, und die schießen da ein bisschen rum, um da ein paar Quadratkilometer mehr Weizenanbaufläche zu ergattern. Also ich finde, es steht im keinem Verhältnis. Also es ist einfach nur dieser imperialistische Gedanke, ist so dämlich. Und ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, diesen Krieg.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, da können wir uns einigen. Und ich glaube, damit können wir die Frage auch beenden an dieser Stelle. Genau, weil ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Das hat es eigentlich perfekt beschrieben, Bethlehem, was du jetzt am Ende gesagt hast. 100% Zustimmung auf die Aussage. Jetzt mal einem ganz, ganz anderen Thema. Und das ist aktuell die schlechteste Überleitung in diesem Podcast, seitdem es diesen Podcast gibt. Und zwar berichtet Mo jetzt über die Situation im Klassenzimmer.
Vom Krieg in Russland, Atomwaffen zum Klassenzimmer. Alles klar.
Ja,
identisch, also von der Atmosphäre her. Ja.
Ihr hört den Mauerstraßenwetten-Podcast. So. So sind unsere Überleitungen. Perfekt geplant.
Ja. Ja, also, was gibt's Neues?
Was los, Mo? Was geht in der Schule?
Was mir aufgefallen ist, also was beliebt bei den Kiddies ist, das ist auch, aber Instagram und so siehst du das ja auch ganze Zeit.
Was?
Die scharfen Chips. Da wird mega scharfe Chips.
Wie heißen die? Takis? Wie heißen die?
Takis.
Ja, die werden überall verkauft. Ich sehe immer 14-, 15-Jährige damit rumlaufen. Oder, ne, die kostet 4,50.
Finde ich gut, ich habe die noch nie gegessen.
So eine kleine Packung kostet 4,50. Die zahlen unglaublich viel dafür, ne? Ja, so Tortillas und dann, ja, mit scharfem blauen Pulver.
Ja, schon, die sind aus den USA irgendwie, ne?
Genau.
Ja.
Genau, und da gab es so einen Vorfall in NRW an so einer Schule. Da haben 5 Klässler sich scharfe Chips aus dem Internet bestellt, aber so richtig scharfe. Die kannst du auch nur einzeln kaufen. Und dann mussten sie ins Krankenhaus. Also, das ist wirklich aus dem Unterricht, ja. Die zu scharf, also es ist zum Glück nichts passiert, ne, aber muss dir vorstellen, wurde richtig übel, etc., haben sich das in der Schule gegeben, 5 Klässler, ne. War so eine Schule in NRW und ja, anscheinend ist das gerade der Burner, ne, eine Schule. So. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das war jetzt nicht absichtlich, aber ja, ja.
Aber schmecken die wenigstens? Ich habe die noch nie probiert. Also, und so wie ich das gehört habe, würde meine Sparquote auch viel zu sehr darunter leiden, wenn ich sie probieren würde. Aber schmecken die? Keine Ahnung. Hast du die mal gegessen? Oder abnehmen müssen?
Ja. Ich habe diese Takis probiert.
Und?
Blauen. Ja, also die schmecken schon anders, muss man sagen.
Was blau sind die?
Die blauen Takis habe ich probiert. Für 4,50 so eine Mini-Packung. Okay. Mit, keine Ahnung, wie viel. 150, 200 Gramm. Weiß ich. Weißt du? Und,
Dafür hast du früher auf der Wiese eine Maß bekommen.
Ja.
Das stimmt, ja. Mittlerweile 14,50.
Ja. Oh, bitte lass uns nicht darüber sprechen. Ich werde depressiv bei den Preisen.
Wir kommen gleich zu Bayern.
Die Frage lasse ich. Ich weiß nicht, willst du noch was zur Schule sagen? Ansonsten können wir gerne mit der Frage weitermachen, weil wir müssen das Flugtaxi-Thema auch besprechen. Also, aber ich glaube, Schlachtschinken, da gibt es eh nicht viel Neues, oder?
Ich finde einen Punkt, der vielleicht eine gute Überleitung zum Thema Schule ist, ich habe Abi gemacht 2014 und ich war auf einer niederbayerischen Schule auf dem Land und da waren wir so 750 Schüler und ich glaube, wir hatten so einen Asienanteil von 5% oder so in etwa. Wie ist es bei dir ungefähr, Mauer, in der Klasse? Wie ist der Anteil?
Der Asiatenanteil?
Ja, insgesamt Ausländeranteil oder Migrationshintergrund, ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt ausdrückt.
Ja, weiß ich nicht. Also so viel, 40%.
Okay. Ich hätte jetzt 90 getippt, Mau, bei dir.
Bei mir? Also mein Anteil?
Nein, nicht.
Ich weiß nicht. Ich bin in Deutschland geboren. Keine Ahnung. Ja.
Nee. Oh, Junge. Ja, ich glaube allgemein. Ja. Wie sonst irgendwas zur Schule, Mau?
Nee,
hast du jetzt wirklich gesagt, dass wir das Thema aufbringen sollen, damit du erzählen kannst, dass wir irgendwelche Chips essen?
Ich esse blaue Chips.
Komplettes Thema für den Podcast, die essen Chips. Kann man, sind die an der Börse? Sind die wenigstens an der Börse, diese Chip-Hersteller?
Ich dachte, du willst das Thema aber hören, keine Ahnung, deswegen habe ich es vorgeschlagen. Da habe ich überlegt, ja, was fällt mir dazu ein? Ja, das habe ich gemerkt, so, aber wer hat das, what the fuck? Keine Ahnung.
Bre, natürlich, ja? Natürlich will ich das Thema aufnehmen, aber dann habe ich gedacht, okay, es kommt vielleicht ein bisschen mehr, als die essen jetzt so neue Chips und die sind teuer und die sind blau.
Ja, weil letztes Mal, das hat dir gefallen, als ich über Energy-Dings gesprochen habe. Ja?
Ja, das war aber auch interessant, weil die sind an der Börse.
Ja, Chips, keine Monster. Ahnung.
Ich weiß nicht, also,
Long Kraft Heinz oder so.
Ich habe gegoogelt, es ist die Grupo Bimbo.
Ernsthaft jetzt?
Ja, also wenn ich jetzt google, eine mexikanische Aktie.
Ach, die sind sogar gelistet. Yes.
Ja, ich habe sie gerade gefunden. Tag ist eine stimmt. Marke von Grupo
ja,
Bimbo.
Ja, siehst du auch jetzt.
Aber Grupo Bimbo ist ja schon ein stabiler Name, also da können wir schon mal reinhebeln.
Ey, wie hat sich der Aktienkurs entwickelt? Siehst du, Moncella? Dann war das doch nicht so verkehrt.
Was jetzt kommt's.
Ja. Guck mir mal den Aktienkurs
an. Ich glaube, du bist ein unerkanntes Genie, ich sag's dir. Ja. Du kommst einfach her, redest über irgendwelche Chips, Bethlehem findet raus, dass die gelistet sind und in 2 Wochen gibt es 4 DDs dazu auf Mauerstraßenwetten und wir hebeln alle wie wild da rein.
Ja. Nee, mexikanische...
Weil ich meine, die müssen doch eine abnormale Marge haben.
Ja, also mit den Chips auf jeden Fall.
Also die machen doch 500%. Ja, asozial. Okay, krass. Ihr habt's hier zum ersten Mal gehört. Das ist wahrscheinlich der erste Podcast, der über diese Aktie spricht im deutschsprachigen Raum. Könnte ich mir gut vorstellen.
Toastbrot im Sortiment, auch sehr bullisch. Ja. Kann man immer gebrauchen.
Oh. Brot wird immer gegessen?
Ja, kann man ins Gefrierfach und dann auch später benutzen. Ja, also Toastbrot finde ich sehr, sehr bullisch.
Folgt uns für mehr Spartipps. Sehr, sehr geil.
Ja, es kommt. Schüttet die Dividende aus, das ist ja wichtig, weil da muss ich, dann darf ich es nicht kaufen, wenn die Dividende da rauskommt.
Das,
kommen wir zur letzten Frage, weil ich glaube, da könnt ihr einiges erzählen.
Ja.
Rest.
Schieß los.
Da könnt ihr einiges, glaube ich, erzählen.
Was ist deine Frage?
Und du weißt doch, worum es geht, weil die Frage ist ja nicht von dir, das heißt,
die ist
da
gut.
Können wir was dazu sagen.
Die hat Qualität dann, ja.
Mit Hack im Karl.
Und zwar,
warum ist NRW
warum
geiler?
Ist Bayern besser als NRW? Mo, warum ist Bayern besser als NRW?
Warum ist Bayern besser als NRW? Das stimmt gar nicht. Also, ey, warte.
Fake News.
Ja, welches Bundesland, Moncella, hat den höchsten BIP? Welches Bundesland liefert am meisten? Ja, komm, sag mir das. Ist es Bayern? Ist es Sachsen? Ist es Saarland? Ja? Was ist es? NRW, ne?
Okay,
ja,
NRW.
Ja.
Okay.
Und
okay.
Ich finde, ne? Also,
dich gefolgt von Bayern. Platz 2 ist Bayern. Also NRW 790 Milliarden und Bayern 716 Milliarden. Und ich glaube, auch pro Einwohner, also pro Kopf, ist Bayern
da
wesentlich
besser. Das darfst du nicht zählen. Wir haben hier viele Leute, die nichts tun, ne? Also ich zähle mich ja auch dazu. Deswegen. Also, ja. Aber wirtschaftlich auch historisch war NRW doch immer bedeutend. Auch die Industrialisierung etc. Die ganze Städte hier, Duisburg, Gelsenkirchen etc. Ja.
Ja, Fokus auf.
Ja, also wir waren schon immer entscheidend so für die Wirtschaftskraft Deutschlands und dann hier hinzukommen und dann angeschissen zu kommen und dann zu sagen, der Bayern ist besser. Also,
Fakt.
Bayern sollte nicht mal zu Deutschland gehören. So. Also, weißt du, wie Bayern...
Du sagst, dass du Teil der Bayern-Partei bist.
Jetzt komm. In 2 Wochen kommt raus, Mo, Spitzenkandidat der Bayern-Partei.
Wisst ihr, wie Bayern in Deutschland eingegliedert wurde? Kennt ihr die Story?
Meinst du 1871 oder wann meinst du?
Erzähl sie doch mal. Also Königreich Bayern sollte ja eigentlich nicht sein oder wollte nicht. Oder die standen immer so zwischen Österreich und Preußen etc. Und dann Bismarck, ne, der Gründer quasi des Deutschen Kaiserreiches und so der ersten deutschen Nation so quasi, musste den König überzeugen und dann hat er dem Geld angeboten. Und mit diesem Geld hat dann der verrückte Ludwig, ne, das ist ja auch euer König da damals gewesen, Ja.
Der Kine, ja.
Der hat das Geld angenommen, Bayern verkauft im Prinzip an Deutschland und damit sein Schloss finanziert. Genau. Manche nicht ganz, also auch nicht ganz finanziert etc. Und da wurde es auch nicht zu Ende gebaut.
Das stimmt, ja. Genau.
Es gibt ja einige Schlösser, die nicht zu Ende gebaut wurden, weil er nicht genug Kohle hatte. Aber ja, ne? also und so ist das ist die Story Bayerns in Deutschland.
Ich kenne noch eine viel lustigere bayerische Geschichte und in deutschem Kontext, und zwar nach dem Ersten Weltkrieg war ja Bayern für ungefähr gute 6 Wochen kommunistische Räterepublik. Also da war Bayern komplett kommunistisch. Nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es dann von München aus eine kommunistische Regierung, eine sowjetinspirierte Regierung. Und nicht lange, also der Chef davon, der Kurt Eisner, der wurde erschossen von dem radikalen Royalisten. Sympathischer Bre. Aber genau, Bayern war ganz am Anfang kommunistisch, bevor es zur Weimarer Republik ging.
Ja, das wusste ich auch, ja. München hat so eine richtig heftige Story auch da.
Krass, okay.
Ja.
Keinerlei Kapitalmarktbezug, aber doch, ich habe die Frage einfach geliebt.
Das ist absoluter Kapitalmarktbezug, also gar kein Kapital mehr.
Warum ist Bayern besser als NRW? Ich muss sagen, bester Indikator, hohe Mieten. Die Leute wollen hier wohnen. Wenn ich dann schaue, wo kann man günstig mieten, dann schaue ich nach Duisburg-Marxloh. Da bekommst du eine Wohnung für 20.000 Euro.
Dafür kriegst du in München nicht mal einen Tiefgaragenstellplatz.
Da bekommst du nicht mal die Einladung dazu.
Ja, ist ein gutes Argument, Mo.
Ja, aber das, also in Bayern, ich weiß nicht, also ich fühle mich ja wohl hier. Ja? Also ich habe hier gibt es Leben, hier gibt es Leute, hier ist eine Großstadt etc. Was hast du denn in Bayern? Das ist so viel Land so und viele Bauern so.
Alles tot dort.
Also ich finde die Alpen ganz schrecklich, ich finde die ganzen Seen unendlich schlimm. Ich finde die Nähe zu Italien ganz grausam. Es gibt echt viele schlechte Sachen in Bayern.
Und es gibt auch keine Menschen in Bayern, gar kein Leben, es ist einfach leer. Es gibt Markus Söder, und ein paar Kühe. Ja.
Nee, ich finde Bayern ist schon schön. Bayern ist eigentlich relativ divers. Also wenn man so ehrlich ist, du hast ja Altbayern, also Oberen Bayern, Niederbayern und die Oberpfalz, und dann hast du Franken und Bayerische Schwaben, was ja schon dazugehört, aber die Franken sind ja zum Beispiel sehr stolz und die Schwaben auch. Und das ist ja eigentlich eher wie so ein kleines Europa in Europa.
What the fuck, Alter?
Also Altbayern und drumherum.
Was du, Mann?
Drumherum die anderen.
Das ist ehrlich, klingt wie bayerischer Politiker, Alter.
Er hat einen Punkt. Er hat tatsächlich einen Punkt. Ich kann das als Ex-Franke bestätigen. Ich bin ja mittlerweile, wohne ich ja in Hessen. Also ich wohne nicht mehr in Bayern. Aber auch als ich damals in Franken gewohnt habe, es war enorm wichtig, dass du eben in Franken wohnst und nicht in Bayern, ja. Freistaat Bayern, hahaha, solche Geschichten immer. Das war ganz, ganz wichtig, dann zu sagen, ey, ich bin aus Franken. Und es ist auch tatsächlich, es hört sich jetzt echt blöd an, aber wenn du mit jemandem in der Oberpfalz sprichst oder wenn du jemandem in Franken sprichst, das sind teilweise die Dialekte, sind so unterschiedlich, dass es schon mal sehr gut passieren kann, dass du jemanden nicht verstehen kannst, obwohl der vielleicht nur eine Stunde von dir weg wohnt.
Ja, siehst du? Ja,
absolut. Und die Franken bereichern Bayern mit guten Würsteln und gutem Bier. Und gut, beim Bier kann man natürlich immer herrlich streiten, aber die Bratwürstler sind super, muss man ehrlich sagen, als Franken. Ja. Und ich weiß nicht, in NRW, da gibt es da die Currywurst und die Ruhr, das heißt ja der Fluss, aber auch die Krankheit, die danach benannt wurde, oder?
Was? Okay, das ist neu für mich gerade. Mo?
Die Durchfallkrankheit Ruhr, die wurde nach der Ruhr in NRW benannt.
Weiß ich nicht, nach was sie benannt wurde, aber... Also, aber
jetzt sag mal so, es gibt, glaube ich, keine Krankheit, die Garmisch-Partenkirchen heißt.
Bestimmt gibt es da ein paar Krankheiten. Keine Ahnung. Was soll das, Alter?
Oh,
Junge, ich weiß nicht, ihr redet ja nicht mal richtig Deutsch miteinander. Und dann, ja, allein diese Story, Franco kommt, ich verstehe den nicht. Was soll das? Hier verstehst du alle und alle verstehen sich auch. Und ist doch viel, viel besser so. Weiß ich, oder? Das ist ja viel, viel... mehr Mischmasch hier und jeder fragt, ob du ein Problem hast.
Ich glaube.
Ja. Ja.
Eben, jeder kümmert sich um dich. Jeder fragt, hast du.
Was hast du in Bayern nicht?
Ich an dir ist ein Stand-up kommen.
In Bayern kommst du rein,
an dir ist ein Stand-up
kommen. Ja. Was soll ich mit Grüß Gott? Wie soll ich Gott grüßen, Alter? Ey, ich verstehe das nicht, Mann. Was heißt denn Grüß Gott, Alter, Mann? Wirklich, also, echt?
Mo, ich schwöre, an dir ist ein Stand-Up-Comedian verloren gegangen. Das ist kein Witz, ey. Ich kenn Programme von deutschen Comedians, die über das Thema sprechen, die sind tausendmal schlechter als das, was du gerade gebracht hast.
Danke,
einfach.
Danke, geil. Ich werd rot. Ja, danke.
Nein. Junge,
nein, ich will nicht lustig sein. Ich will nur Schlachtschinken fertig machen. Also es ist, ja, so mit den Bayern. Ja.
Die Frage war ja bewusst sehr provokativ gestellt. Ich bin mal gespannt, wenn der Podcast rauskommt, weil wir haben tatsächlich, NRW und Bayern sind die zwei Bundesländer, aus denen die meisten Mitglieder auf Straßenwetten kommen. Ist tatsächlich
Baden-Württemberg?
So. Nö, keine Ahnung, ich hab's einfach behauptet.
Ich meine, es ist ja Baden-Württemberg und Bayern, aber okay.
Ich glaube, es ist auch Baden-Württemberg und Bayern.
Wir haben halt kein Geld in der NRW, keine Ahnung. So, weißt du, ich weiß
Bray, ihr müsst nicht alle Reddit Premium kaufen, ihr könnt auch euch kostenlos einen Account machen. Nee, Quatsch. Okay. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind schon extrem über der Zeit, aber scheiß drauf, weil die Frage war irgendwie lustig, auch ohne Kapitalmarktbezug oder mit Kapitalmarktbezug. Kann man jetzt darüber streiten, ja? Ich fand die Frage irgendwie lustig, noch am Ende zu stellen. Jungs, habt ihr irgendwelche letzten Worte, die ihr noch sagen wollt? Gerne mit Bethlehem angefangen.
Nee, tatsächlich, ab diesmal fällt mir nichts ein, außer vielen Dank für den netten Podcast und hoffentlich bis bald.
Ehre an dich. Mo, letzte Worte.
Mir fällt nichts ein. Was? Fick dich wen?
Normalerweise greifst du auch immer Rutni an. Was ist los? So. Du wurdest weich.
Ich soll sagen, ich fick Rutni, ja, okay.
Nein, sollst du nicht. kommt alle zu Olgas Grill in Duisburg.
Ja, nee, kommt nicht.
Ich dachte, New York Community Treffen, oder? Mit Markus Koch musst du organisieren.
Ja, schade, dass ihr von Markus Koch da. Das sag ich auch. Ja, Markus Koch, ja, ich würde gerne deine Arschhaare rasieren. So, das sind meine Antworten. Ciao, ciao.
Jungs. Ich hoffe, das schickt ihm jemand. Ja. Jungs, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mauerstraßenwetten-Podcast. Ab sofort jeden Donnerstag eine neue Folge. Hört unbedingt rein. Lasst uns eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Und abonniert uns. Wir haben ganz viele Abonnenten. Jeden Donnerstag eine neue Folge. In ewiger Liebe, euer Monschella. Stopping. Ich habe keine Ahnung, ob es noch läuft.